Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen mit Constanze Lehmann.
Herzlich willkommen. In Madrid wird derzeit über Klimaschutz verhandelt. Und eine der scheinbar wichtigsten Fragen im Vorfeld war: Schafft es Greta Thunberg über den Atlantik zur Konferenz? Inzwischen ist sie an Land und wird nach Madrid kommen und alle Medien werden berichten. Es wird Bilder geben von ihr und von vielen Politikern, die mehr Klimaschutz fordern. Bilder von Delegierten bei Häppchen, von Präsidenten und Kanzlerinnen vor Stellwänden. Ob Klimagipfel in Kopenhagen, Paris oder derzeit in Madrid, die Bilder wiederholen sich. Doch jetzt mal ganz ehrlich, wissen Sie eigentlich, was die 20.000 Delegierten in Madrid genau verhandeln? Wissen Sie, ob wir in Deutschland die Emission von Treibhausgasen tatsächlich verringert haben? Es hakt in der Klimakommunikation. Warum und wie wir das ändern könnten, Annette Kammerer hat sich umgehört.
Eisbären sind perfekt an die extreme Kälte in der Arktis angepasst.
Ein Eisbär stapft über arktisches Packeis. Kleine Eisschollen treiben vorbei, ein Eisbärjunges wälzt sich im Schnee. Ach, es könnte so schön sein.
Doch das Packeis schmilzt. Der Klimawandel killt die Eisbären. Helfen Sie jetzt, werden Sie Pate auf Rette den Eisbären.
Ein typisches Video aus der Werbung, wer kennt es nicht? Große Naturschutzbünde werben für den Klimaschutz und zeigen einen Eisbären. Das Opfer des menschengemachten Klimawandels. Tu was fürs Klima, rette den Eisbären.
Mittlerweile ist der Eisbär eine Ikone für den Klimawandel.
Thoralf Staud, Wissenschaftsredakteur.
Fast immer, wenn eine Zeitung über Klimawandel schreibt, macht sie einen Eisbär am liebsten auf einer Scholle, die ihm unter den Tatzen wegschmilzt.
Thoralf Staud hat vor einigen Jahren ein eigenes Webportal gegründet, Klimafakten. Dort kommuniziert er den Klimawandel. Oder genauer gesagt, dort übersetzt er wissenschaftliche Erkenntnisse in eine Sprache, die jeder verstehen kann. Welches Bild er dafür nie benutzt, das vom Eisbären.
Ja, es betrifft den Eisbären irgendwo da oben in der Arktis. Der ist zwar niedlich, aber wenn er weg ist, was geht mich das an? Also dieses Eisbärenbild schafft zugleich eine psychologische Distanz zwischen dem Thema Klimawandel und mir. Ich glaube, es geht mich nichts an, sondern es geht den Eisbären was an. Ich und heute, nee, ich habe Dringenderes zu tun.
Universität Hamburg, Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaften.
So, hallo zusammen. Wir fangen gleich an, für den keine Zeit, weil ich nachher auch wieder rausstürzen muss.
Michael Brüggemann steht vor einer Handvoll Studenten. Sie haben Laptops vor sich. An der Wand hinter ihnen kleben Zettel. Darauf Schlagwörter wie grüner Journalismus.
Ja, ein Input von mir nochmal dazu, was wir eigentlich darüber wissen, wie Journalismus wirkt im Hinblick auf den Klimawandel, welche Studien es vielleicht gibt.
Michael Brüggemann ist Professor für Klimakommunikation, ein in Deutschland einmaliger Lehrstuhl. Er untersucht zum einen, wie über den Klimawandel berichtet und gesprochen wird, zum anderen, was das für Folgen hat.
Die Debatte schwankt eigentlich über die Jahre immer zwischen kurzer, intensiver Aufmerksamkeit und dann wieder einem Vergessen des Themas und zwischen starkem Alarmismus, die Welt geht unter, und eben Verharmlosung des Themas oder Vernachlässigung.
Rund um den Klimagipfel kommt schnell das Gefühl auf, so viel Klima war noch nie. Doch das Interesse an dem Thema war schon einmal so groß, 2007. Als 2500 Wissenschaftler im UN-Klimabericht feststellten, der Klimawandel ist menschengemacht und er ist nicht mehr zu stoppen. Das war vor 12 Jahren. Was nach den Mega-Events zum Klima bei Menschen tatsächlich hängen bleibt, das hat Brüggemann in einer repräsentativen Umfrage untersucht.
Und da haben wir, sehen Sie hier diese Nullen, diese fehlenden Sternchen.
Brüggemann hat vor, während und nach mehreren Klimagipfeln gefragt, was Menschen über den Klimawandel wissen. Die Antwort ist ernüchternd. Obwohl viel berichtet wird, bleibt bei Menschen wenig bis gar kein Inhalt hängen. Und wenn, dann sind es nur Schlagworte. Das 2-Grad-Ziel beispielsweise, das von Politikern immer wieder mantraartig wiederholt wird. Auch etwas anderes hat die Umfrage gezeigt.
Also die Motivation zu sagen, ich selber muss was tun, ist nicht angestiegen. Und die Verantwortungszuweisung, Deutschland muss auch vorangehen, die ist nicht angestiegen. Stattdessen ist die Zuversicht angestiegen, dass die globale Klimapolitik das schon machen wird.
Eisbären vor Eisschollen, Politiker auf Klimagipfeln. Der dritte Klassiker in der Berichterstattung zum Klimawandel, die Apokalypse, der Untergang. Ob auf dem Spiegelcover oder in der Wetterextrem-Filmreihe beim Norddeutschen Rundfunk.
Extremwetter. Der Norden leidet unter den Folgen.
Also es gibt Studien, die zeigen, wir haben nur einen begrenzten Pool an Sorgen, mit denen wir uns befassen können und die miteinander konkurrieren. Und das sind eher die Sorgen, die näher bei uns dran sind, also die uns stärker betreffen.
Felix Peter ist Diplompsychologe. Als Teil der Psychologists for Future-Bewegung bietet er Seelsorge für Klimaschützer an und versucht zu erklären, warum auch heute noch, mehr als 30 Jahre nach den ersten Klimaberichten, Menschen den Klimawandel ignorieren.
Die reine Verbreitung von Panik oder von knallharten Klimafakten im Sinne das und das und das wird passieren, ist nicht hilfreich, weil Menschen auch dann immer noch versuchen, symbolisch auszuweichen, weil sie sich dann nicht in der Lage sehen, da was zu tun.
Klimaschutz als Mammutaufgabe, vor der der einzelne Mensch ganz klein wird. Der Journalist Staudt, der Forscher Brüggemann und auch der Psychologe Peter. Sie alle sind sich einig, dass sich ändern muss, wie Medien über den Klimawandel berichten und wie wir darüber reden. Der Wissenschaftsredakteur Staudt hat deshalb zusammen mit einer britischen Organisation eine eigene Fotodatenbank in Deutschland gelauncht.
Man sollte Fotos nehmen, die zum Beispiel nah am Erleben des hiesigen Publikums ist. Man sollte den Klimawandel hier und heute zeigen, denn es gibt ja auch hier und heute schon Folgen des Klimawandels, die sichtbar sind und die ziemlich deutlich sind.
Also keine Eisbären mehr, weniger Politiker und Apokalypse nur, wenn damit auch Mut gemacht wird. Oder wie Professor Brüggemann seine Studenten lehrt.
Die absolute Kurzform, it's real, it's us, it's bad, scientists agree, there's hope.
Es ist schlimm, es ist real, es geht uns etwas an, Wissenschaftler sind sich einig, aber da ist auch Hoffnung.
Sicher ist, unser Handeln hat Konsequenzen, weil wir viele sind und auf einem verdammt kleinen Planeten leben.
Klimakommunikation nah an der Lebenswelt der Rezipienten und mit dem notwendigen Funken Hoffnung. Über das Klima reden ist das eine. Das macht auch der pensionierte Sportlehrer Werner Philippi. Das allein reicht ihm nicht. Er führt ein gutes Leben, manches davon hält er inzwischen für verzichtbar, wie das Fliegen und Fleischessen. Doch nicht nur das. Werner Philippi ist aus dem Rentnerdasein in die Aktivistenszene gewechselt. Er geht auf die Straße und rebelliert. In der Hoffnung, Menschen aus der Lethargie zu holen und Politikern Mut zu machen, damit die Klimapolitik vorankommt. Tini von Poser hat Werner Philippi getroffen und bei einer Blockadeaktion in Berlin begleitet.
Mit meinen 67, mein Berufsleben schön durchgezogen, immer ein bisschen mehr Geld verdient, immer mehr, was sich erlauben können.
Irgendwann sei er aufgewacht, sagt Werner Philippi.
Und wir haben die Ernsthaftigkeit des Problems nicht gesehen, auch die Dringlichkeit nicht, dass wir nur noch wenige Jahre haben, ehe die Kipppunkte kommen.
Philippi fürchtet, dass die Chance vertan wird, die globale Erwärmung zu stoppen und dass sich Menschen zunehmend um Grundnahrungsmittel und Wasser streiten.
Am meisten belastet es mich, wenn ich an meine Enkel oder meine Kinder und Enkel denke, die sozialen Verwerfungen, die kommen werden. Sie sind ja jetzt schon dran. Die Generationen fangen an, untereinander zu streiten. Die Fridays sagen, ja, ihr verbrennt uns alles. Ihr verbrennt uns Gas, Kohle, ihr verbrennt die Wälder. Wir sind eine Brandgesellschaft, ihr verbrennt auch unsere Zukunft.
Zunächst lief der Kölner bei den Fridays for Future mit. Seit Anfang des Jahres engagiert er sich auch für die Klimabewegung Extinction Rebellion.
Die Fridays haben einen ganz speziellen Rahmen, eben diese Verletzung der Schulpflicht. Die Schulpflicht ist ja eine Errungenschaft der Zivilisation. Ich stehe also voll hinter der Schulpflicht. Aber es ist absolut notwendig, auch für die Fridays, diese Schulpflicht zu verletzen. Und das, was sie machen, ist ja auch erfolgreich. Sie haben die Aufmerksamkeit. Die Gruppe Extinction Rebellion sagt, wir müssen das weiter ausdehnen. Wir müssen noch viel mehr Teile der Bevölkerung stören, wachrütteln, aus ihrer Lethargie herausbekommen.
We are unstoppable. Another world is possible. We are unstoppable. Another world is possible.
Als Extinction Rebellion im Oktober in Berlin Straßen und Brücken blockierte, war Werner Filippi dabei. Filippi ist nicht der einzige Ältere unter den Protestierenden. Aber die meisten Klimarebellen sind zwischen 20 und 30 Jahre alt.
Was uns leider fast komplett fehlt, ist die Altersklasse zwischen 30 und 50. Das fehlt den Klimabewegungen insgesamt. Das sind diejenigen, die in der Komfortzone entweder angekommen sind oder aber mit Kindern und zwei Jobs und arbeiten, einfach sagen, ich kann nicht, ich kann jetzt da nicht mitmachen. Sehr problematisch, das wäre an sich die, die da als erstes laufen müssten mit den Fridays. Aber so ist das eben. Aber die Grannys laufen, die Parents for Future und dann eben die internationale Gruppe Extinction Rebellion.
Werner Filippi und seinen Mitstreitern geht es darum, mit zivilem Ungehorsam das öffentliche Leben zu stören und eine kritische Öffentlichkeit zu schaffen, um die Regierung zum Handeln zu zwingen, für den Klimaschutz.
Alles, was ich gesehen habe, und ich war auf bestimmt 60, 70 Veranstaltungen und Aktionen in der letzten Zeit bestätigen, absolut gewaltfrei. Da fliegen keine Flaschen, da fliegen keine Steine aus der Demo. Wir beleidigen keinen, auch nicht Autofahrer, die anhalten. Die Idee ist, dass alle zusammenkommen können, weil wir ein gemeinsames Ziel haben. Aber wer mit diesem Ziel sich nicht identifizieren kann, weil er sagt, der Klimawandel existiert nicht, der wird wahrscheinlich auch nicht zu uns kommen.
So, hier. Luca, wo ist er?
Für seinen Kampf für das Klima ist Werner Filippi aber inzwischen bereit, noch einen Schritt weiter zu gehen. Bei den Blockaden in Berlin gehört er zu denjenigen, die sich durch Stahlrohre aneinanderketten. So habe die Polizei kein leichtes Spiel, sie wegzutragen.
Wir haben ein sehr tolles Versammlungsrecht. Wir können uns hier überall hinstellen unter freiem Himmel, melden das an und sagen unsere Meinung. Das ist toll. Aber blockieren ist eine ganz eigene Sache. Das ist auch nicht anmeldbar. Das ist im Prinzip eine Ordnungswidrigkeit. Das geht auch in den Bereich der Strafbarkeit. Und da ist die Frage, wenn man sitzen bleibt, ob man geräumt wird.
Sachbeschädigung oder Besetzung von Flughäfen lehnt Werner Filippi aber vehement ab. Doch Filippis Kampf ist auf seine Weise radikal, weil er in der Auseinandersetzung um die Klimapolitik die Grenzen seines eigenen Körpers austestet. Er hat in Berlin bei Kälte mehrere Tage auf der Straße übernachtet, Nahrungsmittel verweigert, viele Stunden am Stück mit seinen Händen in den Stahlrohren verharrt, bis sie anschwollen und schmerzten.
Auf der einen Seite bin ich hundemüde, völlig übermüdet, mir ist kalt, ich habe wenig gegessen, wenig getrunken und trotzdem mit einem unheimlichen Glücksgefühl, dass sie mich hier hält und einfach nur auf senkrecht. Adrenalinspiegel ist ganz, ganz oben, völlig fertig, aber toll.
Die Zukunft seiner vier Kinder und seiner vier Enkel sei für ihn genug Motivation, weiter zu protestieren, sagt der pensionierte Lehrer.
Und wenn ich die sehe, dann weiß ich, ich kann nicht in meinem Sessel sitzen bleiben und dem tatenlos zusehen. Das geht nicht mehr. Ich muss raus, ich werde es gewaltfrei tun, aber ich werde es tun und ich werde auch nicht weggehen.
Werner Filippi, Klimaaktivist aus Köln. Vom Klima zum Konsum. Der wird in der Weihnachtszeit besonders heftig beworben. Für den Einzelhandel ist es schließlich die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Und wer sein Produkt in der Masse der Schokoladenweihnachtsmänner kenntlich machen will, erzählt dazu Geschichten, präsentiert sich im Netz, schafft Bilder und Spielfiguren. Anja Schrumm berichtet über die Werbung, die sich an Kinder richtet, wie die für sogenannte Kinderlebensmittel.
Hallo bei den Spielzeugtestern.
Heute machen wir den LOL Adventskalender auf.
Kinderinfluencer preisen Spielzeug an, Werbespots promoten Süßigkeiten oder sogenannte Kinderlebensmittel.
Sie können davon ausgehen, dass mehr als die Hälfte der Internetwerbung für Lebensmittel beispielsweise sich an Kinder richtet. Das gilt auch für die Fernsehwerbung.
Tobias Efferts ist Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Hamburg. Sein Forschungsgebiet Kindermarketing. Er weiß, Kinder sind aktive Kunden mit eigenem Budget und großem Einfluss.
Es ist eigentlich regelhaft in deutschen Familien so, dass also Kinder mitreden, wenn es um den Kauf des Familienautos geht, wenn es um die Buchung des Familienurlaubs geht, wo wollen wir hinfahren.
Oder darum, welche Lebensmittel im Einkaufswagen landen. Das kann auch Luise Molling bestätigen. Sie ist Campaignerin bei Foodwatch und Mutter einer kleinen Tochter.
Neulich war ich mit ihr in einem Supermarkt und sie sagte plötzlich, Mickey Maus, Mickey Maus. Und habe dann geschaut, was sie überhaupt meint und habe dann wirklich 10 Meter entfernt im Kühlregal einen Joghurt gesehen mit einer Mickey Maus drauf.
Kleinkinder können nicht lesen, also setzen Marketing-Experten auf Figuren, die Kinder kennen und mit denen sie positive Gefühle verbinden. Comic-Charaktere etwa oder sprechende Tiere aus ihren Lieblingsfilmen. Luise Molling brauchte sich den Joghurtbecher, der die Aufmerksamkeit ihrer kleinen Tochter erregte, nicht näher anzuschauen.
Ich weiß ja aus beruflicher Erfahrung, dass eigentlich jedes Produkt, auf dem eine Comicfigur prangt, oder zumindest 90% davon meistens eine Zuckerbombe ist oder ein fettiger Snack. Also wir haben das bei Foodwatch ja ausführlich untersucht.
Zu süß, zu fettig, zu salzig. Foodwatch analysiert das regelmäßig. Jüngst wurde der Zuckergehalt von Frühstücksflocken untersucht, die mit Tieren, Cartoons, Spielzeug oder dem Zusatz von beliebten Süßigkeiten beworben werden. Im Schnitt enthielten sie knapp 25% Zucker. Viel zu viel. Und so wundert es nicht, dass der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte gerade zum wiederholten Mal ein Werbeverbot für sogenannte Kinderlebensmittel gefordert hat. Ein Eingreifen sei auch deshalb angesagt, weil die Geschmacksvorlieben im frühkindlichen Alter geprägt werden. Außerdem sind Kinder bis etwa zum 10. Lebensjahr den Strategien der Marketing-Experten weitgehend ausgeliefert. Sie erkennen zwar Werbung, können aber altersbedingt noch keine kritische Distanz aufbauen.
Hey, komm doch mit ins Internet, zu mir in den Bomberclub. Hier könnt ihr spielen, chatten, Freunde treffen.
Werbung für Kinder ist bunt, wuselig, laut. Anders als bei Erwachsenen spielen rationale Argumente kaum eine Rolle. Natürlich müssen sich die Unternehmen an ein paar Regeln halten. So sind etwa direkte Kaufappelle an Kinder verboten. Bei anderen Vorschriften ist die Auslegung eher vage. Und so dringt Werbung immer weiter in die Lebenswelt der Kinder ein. Lebensmittelmarken werden zum Online-Spielespaß, haben digitalen Unterhaltungswert.
Und die Anbieter schaffen es eben ganz geschickt, sich in diese Erlebnis- und Spielwelten der Kinder, sich dort breit zu machen, und immer mehr Hersteller schaffen es quasi auch eigene Figuren selber zu entwickeln, die dann für die Kinder eine Rolle spielen und quasi als Held in der Spiel- und Erlebniswelt der Kinder fungieren.
Luise Molling schüttelt den Kopf. Ausbaden dürfen das dann die Eltern, am Supermarktregal etwa, wenn es unbedingt das Produkt mit der Comicfigur, mit den Sammeltalern oder dem Adventsgewinnspiel sein muss.
Also das ist die sogenannte Pester-Power, nennt man das, den Quengelfaktor. Viele Eltern sagen ja dann, ach, das ist doch die Verantwortung der Eltern, die sollen das den Kindern doch nicht kaufen. Aber warum denn? Also warum muss ich denn als Mutter oder als Vater mich diesem Quengelfaktor aussetzen müssen? Warum muss ich denn ankämpfen im Supermarkt gegen diese aggressiven Marketingstrategien der Unternehmen?
2007 hatten führende Lebensmittelhersteller eine Selbstverpflichtung unterzeichnet und versprochen, ihr Marketing für Kinder unter 12 Jahren einzuschränken. Gut 10 Jahre später hat sich Wirtschaftswissenschaftler Tobias Efferts angesehen, inwieweit die teilnehmenden Unternehmen bei ihrer Internetwerbung das Versprechen eingelöst haben. Ergebnis: Die Selbstverpflichtung bleibt weitgehend wirkungslos. Auch Efferts plädiert deshalb dafür, Kindermarketing für Lebensmittel zu verbieten. Er ist selbst Vater, einer, der sich eigentlich auskennt.
Also auch ich werde da letztlich scheitern, wenn eben die Werbung in ihrer ausgeklügelten Art und Weise mit ihren Tricks dann Kinder anspricht. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass Eltern da Unterstützung bekommen, indem die Politik handelt.